Jesus, ich möchte dir so danken, dass dein Wort Wahrheit ist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir uns auf das stellen, was uns auch der Elmar jetzt gerade gesagt hat. Und dass wir von dort ausgehen, unser Leben leben können. Du bist das Fundament, du bist die Kraft. Du bist der, der uns immer wieder an das erinnert, was wichtig ist in unserem Leben. Und wenn wir jetzt auf dein Wort hören, dann bekräftige das. Dass es in uns Wurzeln schlagen. Dass wenn wir dann wieder in unseren Alltag kommen, dass es einfach da ist. Und uns dann hilft und uns weise macht. Weise zum Leben. Mit dir und anderen. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, wir haben heute Abend mal zusammen. Und da dachte ich, sprich doch mal darüber. Abendmahl mit den Errungenschaften des Kreuzes. Und ich möchte einsteigen mit ein paar Statements, die ich durchaus schon gehört habe, zum Abendmahl, beziehungsweise zu einem bestimmten Aspekt des Abendmahls. Also ich glaube, dass dieser Schwächeanfall bei ihrem Mann davon gekommen ist, dass er das Abendmahl unwürdig gefeiert hat. Also die ist ganz bestimmt krank, weil sie einmal das Abendmahl unwürdig gefeiert hat. Oder noch krasser, seine Frau, die ist bestimmt so früh gestorben, weil sie immer wieder das Abendmahl unwürdig eingenommen hat. Das steht ja sogar so in der Bibel. Also wenn wir solche Sätze hören, sie richtig auf uns wirken lassen, ich glaube, dann regt sich was in uns, was auch immer. Solche Sätze sind so ein buchstäblicher Aufreger. Kann man doch nicht sagen, sowas. Wie kann man sich nur so als Richter über die Menschen machen? So hart darf man doch die Bibel nicht auslegen und was auch immer. Man da noch dazu sagen könnte, obwohl im richtigen Leben wird ja sowas gar nicht offen angesprochen. Also so offen, nicht angesprochen. Nach meiner Erfahrung fragen sich zwar manche, vielleicht auch viele Christen, wie ist denn das nun mit dem Abendmahl, wie man das so feiert und mit diesem, da gibt es doch im Korintherbrief so einen unwürdigen Haken an der Sache. Aber die wenigsten sprechen offen darüber. Und ihr ahnt es vielleicht schon, ich mach's heute. Und dabei möchte ich so vielleicht auch manchen Mythos rund um das Abendmahl so ein bisschen aufdecken. Und ich möchte einfach, das ist das Ziel, dass ihr in Zukunft frei, gelassen, freudig, fröhlich zum Abendmahl oder wie man auch so schön sagt, an den Tisch Jesu kommt, um mit ihm zusammen das Abendmahl feiern zu können. Aber von vorne. Paulus schrieb an die Christen folgende, für manche auch etwas schwer zu verdauenden Worte, aber nur für manche, mal sehen. Wer nun unwürdig, da haben wir's, wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, ist gleich Abendmahl, der wird schuldig sein am Blut und Leib des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Gut, manche haben das vielleicht heute das erste Mal gehört, weil sie es noch nie gelesen haben. Überraschung. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Gestorben, zu Deutsch. Was diese Sache für viele Menschen oder dieses Abendmahl so schwierig macht, das ist dieses Wörtchen unwürdig. Doch wenn wir den Text ein bisschen weiterlesen, dann lässt uns Paulus gar nicht darüber im Ungewissen, was er damit meint oder wie er das meint. Er schreibt in Vers 29, denn wer so ist, und für mich, so als einer, der diese Sachen immer wieder hinterfragt, der fragt sich dann gleich, wer so ist, ja, wer wie ist. Wer so ist? Paulus, wer wie ist. Und wenn ihr weiterlest, werdet ihr feststellen, Paulus geht es gar nicht darum, ob das Abendmahl jetzt mit den Händen gegessen wird oder ob Besteck verwendet wird oder welche Sitten man so bei dem Essen hat. Und das war ja damals durchaus eine Frage. Weil zur damaligen Zeit war das Abendmahl nicht nur in eine Gottesdienstliturgie integriert oder sowas, man könnte es vielleicht auch Ritual nennen oder wie auch immer, wo man so ein bisschen Brot zu sich nimmt und ein bisschen an einem Weinkelch nippt, sondern es waren diese täglichen Zusammenkünfte, da war ein komplettes Essen und inmitten drin war das Abendmahl. So war das damals bei den Christen, die haben sich da getroffen und haben miteinander gegessen und Abendmahl gefeiert. Aber trotzdem wird aus dem Text oder aus dem Zusammenhang dieses Textes deutlich, bei den Worten des Paulus, da geht es nicht um die Sitten beim Essen, sondern es geht um eine Haltung des Herzens. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet. Ganz klar eine innere Haltung des Herzens. Es geht darum, das zu achten, was Jesus am Kreuz auf Golgatha getan hat. Auch wenn dabei natürlich auch so ein bisschen das Bild von der Gemeinde als Leib mitschwingt. Die Gemeinde ist ja auch ein Leib. Und auch diesen Leib gilt es zu achten, in Ehren zu halten. Aber das schwingt nur mit. Deshalb hat dieses Thema der Predigt auch das Unterthema, oben kann man es noch lesen, mit den Errungenschaften des Kreuzes. Ich denke, du kannst etwas nicht achten, was du nicht kennst. Und deshalb dachte ich, ich spreche heute nicht nur über eine mögliche unwürdige Haltung des Herzens beim Abendmahl, sondern ich helfe dir, wie du eine würdige einnehmen kannst. Und das, indem ich jetzt einen Teil einschiebe, ist so ein Schwerpunkt der Predigt, indem ich über die Errungenschaften des Kreuzes rede. Ich denke, wenn ihr das auf euch wirken lasst, dann werdet ihr in Zukunft vielleicht gelassener, leichter, mit mehr Freude, mit mehr Dankbarkeit zum Abendmahl kommen können. Abendmahl ist was Schönes. Meine Frau und ich, die Angelika, wir feiern das täglich. Jeden Morgen, der Tag startet nicht ohne das Abendmahl. Machen wir schon seit Jahren, wird, wenn es irgendwie geht, kein Tag ausgelassen. Bevor ich aber die Errungenschaften oder über die Errungenschaften des Kreuzes rede, möchte ich ganz kurz über das Ziel sprechen. Das Ziel, das Jesus mit dem Opfertod am Kreuz lesen, denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Um das richtig zu verstehen, können uns die Wortbedeutungen und auch die Zeitformen dieser Worte ganz gut helfen, nämlich so wie sie ursprünglich im Urtext gestanden haben. Mit seinem Opfer hat Jesus für immer die vollendet, die geheiligt werden. Das Wörtchen geheiligt, das kann man auch übersetzen mit abgesondert oder auch mit geweiht, also eine Art Weihe. Und es steht im griechischen Urtext im Passiv. Und das weist darauf hin, Weihe geschieht von außen, durch jemand anders. Ich bin dabei passiv. Du weihst dich nicht selbst. Das ist etwas, was Gott tut. Du gibst dich Gott nicht selbst hin. Das ist etwas, was Gott tut. Ganz in dem Sinne, wie Jesus es mal gesagt hat. Dieser Vers ist so ein ganz wichtiger Vers für mich, wo Jesus gesagt hat, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das flackert da immer wieder auf. Du kannst dich nicht mal Gott selbst hingeben. Das geht nicht. Und deshalb ist morgens meine regelmäßige Bitte, dass ich sage, Jesus, gib du mich dir hin. Also ich will es ja schon, aber ich weiß, ich kann es nicht. Deshalb sage ich, Herr, tu du es. Mach du es. Von der Zeitform her geschehen diese Absonderung und diese Weihe als etwas, das sich regelmäßig wiederholt. Es passiert immer und immer wieder. Und wenn ich auf mein Leben schaue, dann macht das Sinn. Also für mich macht das Sinn, wenn ich mir überlege, wie oft ich schon meine eigenen Wege gegangen bin, da finde ich es einfach toll, ne? Da seht ihr, was in mir drinsteckt, ne? Ich weiß, dass ich toll bin. Oh, no. Okay. Da finde ich es einfach toll, dass der Heilige Geist mich immer wieder zurückholt. Immer wieder sagt, du hast zwar gerade gesagt, aber du bist nicht so toll. Aber ich bin toll und ich bringe dich wieder zurück auf die Wege, die wichtig sind. Und im Gegensatz dazu steht dieses für immer vollendet oder vollkommen, von der Zeitform her steht es so da, dass es eine abgeschlossene Handlung ist. Wenn du also auf den Impuls hin vom Heiligen Geist Jesus dein Leben gegeben hast, dann bist du für immer vollkommen gemacht. Auch dann, wenn du dich nicht immer so verhältst. Es geht hier um einen Status. Gott sieht dich als vollkommen an. In Jesus Christus, der nach Römer 8 in dir ist und du in ihm. Wenn Gott dich anschaut, dann sieht er nicht dein Wesen. Dann sieht er das Wesen Jesu, in dem du völlig aufgegangen bist. Auch das hat Jesus gemacht. Das sind geistliche Wahrheiten, die sind ganz, ganz toll. Und doch ist es nötig, dass wir vom Heiligen Geist verändert werden. Also ich stelle mir das vor wie bei einem kleinen Baby. Das kommt so frisch auf die Welt und normalerweise ist alles dran und drin. Vollkommen, also normalerweise. Man könnte sagen, es ist vollkommen. Und dennoch muss es laufen lernen, es muss sprechen lernen, es muss denken lernen und essen lernen, möglichst vorher denken lernen und dann das Essen lernen, sonst gibt es irgendwann Probleme mit dem Essen. Ich warte noch ein bisschen, bis es fällt. Okay. Mit seinem Tod am Kreuz hat Jesus alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass seine Nachfolger ihm täglich geweiht und abgesondert werden können. Weil er sie vollkommen gemacht hat und gerecht gemacht hat. Das Wachstum in diesem neuen Stand, das nennt man Heiligung. Heiliger werden, Heiligung. Erlösung geschah am Kreuz für immer. Erlösung folgt darauf. Heiligung folgt darauf. Und Jesus wirkt alles in allem. Ich finde, das ist für mich einen der spannendsten Verse, der in Philipper 2 steht. Schaffe, dass ihr selig werdet, dass ihr heil werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Ja, was nu? Gott wirkt beides. Ich muss nur wollen. Und vor diesem Hintergrund möchte ich jetzt über Errungenschaften des Kreuzes sprechen. Ich habe euch 12 Errungenschaften mitgebracht. Auch wenn es im Kern eigentlich nur um 3 geht, um Erlösung, Befreiung und Heilung. Aber darauf werde ich gleich noch eingehen. Aber ich werde den Kreis der Errungenschaften noch ein bisschen erweitern. Einfach, damit du dich in der Haltung gegenüber Jesus, beim Abendmahl vor allem, einfach in Zukunft ein bisschen leichter tust. Keine Angst, wir werden es von der Zeit locker schaffen, diese 12. Weil wenn jemand hört, also normal sind es 3 Punkte in der Predigt, ne? Da schaffen sie kaum die Zeit und jetzt macht der 12. Wir schaffen es. Wir schaffen das. Wer hat das mal gesagt? Okay, lassen wir es. Ich beginne mit der wohl größten Errungenschaft des Kreuzes, die Menschheit durch Jesus, durch seinen Tod am Kreuz auf Golgatha, durch seine Auferstehung jemals erhalten hat. Erlösung von Sünde und Tod und wir haben da auch noch das ewige Leben bekommen. Römer 6, 23, denn der Sünde sollt, oder man könnte auch sagen Lohn, ist der Tod. Die Gabe Gottes aber, das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wenn ihr das euch mal bildlich vorstellt, was Paulus hier beschreibt, er sagt, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Das würde bedeuten, auf jede Sünde müsste der unmittelbare Tod folgen. Das heißt, jeder Mensch, der sündigt, müsste fast gleichzeitig mit der Sünde tot umfallen. Da gibt es so einen Bericht im Neuen Testament. Vielleicht hat sich der eine oder andere gleich daran erinnert. Apostelgeschichte 5, Hananias und Sapphira. Die haben einen Acker verkauft und haben ein bisschen Geld auf die Seite gelegt. Muss ja was für die Rente übrig haben. Gar kein Problem eigentlich. Aber sie gingen dann zu Petrus hin, beziehungsweise der Hananias, und hat gesagt, Petrus, wir haben einen Acker verkauft, hier ist das ganze Geld, das wir dafür bekommen haben. Wir wollen es der Gemeinde geben. Petrus fragt nochmal nach, sicher? Ja. Das ist eine glatte Lüge gewesen. Und Lüge ist Sünde. Und was ist passiert? Er ist tot umgefallen, sofort. Da hat man ihn rausgeschleppt und da kam seine Frau um die Ecke. Dann hat er die auch gefragt, Petrus. Und sie hat auch gelogen und ist auch sofort tot umgefallen. Okay, warum das so war, darüber scheiden sich seit Hunderten von Jahren die Geister. Ich werde es heute auch nicht klären. Auf jeden Fall ist das ein Beispiel dafür, was geschieht, wenn der Lohn der Sünde der Tod ist. Wir können Jesus nicht genug dafür danken, dass er dieses Naturgesetz, dieses geistliche Naturgesetz durch die Erlösung außer Kraft gesetzt hat. Und dass es davor Jahrtausende die Gnade Gottes war, die nicht jeden hat tot umfallen lassen. Und er hat sogar noch eins draufgesetzt, Jesus, indem er seinen Nachfolgern auch noch ewiges Leben ermöglicht hat. Ein Leben, das über dieses Leben hinausgeht und das niemals, niemals endet. Wie grandios ist das denn? Wir Menschen müssen sterben, aber wir sind dann nicht tot. Interessanter Gedanke, nicht? Wir müssen sterben, aber wir sind dann nicht tot. Das ist grandios. Lasst es auf euch wirken. Und ich glaube, da kann ein bisschen Freude und Dankbarkeit in die Herzen fließen. Als nächste Errungenschaft möchte ich von Befreiung reden. Jesus Christus hat uns am Kreuz auf Golgatha von aller Ungerechtigkeit erlöst. Er hat uns von allem befreit, was uns gefangen halten möchte. Von allen Gewohnheiten, die anderen Menschen nerven. Von allen Abhängigkeiten, die uns unser Leben schwer machen, die uns in unserem Leben schaden können. So die Abhängigkeiten von Nikotin, Alkohol, Essen. Von Geschwätzigkeit, von Neid, von Eifersucht, von Habgier, was auch immer. Jeder kann da seins einfügen. Paulus schreibt dazu in 2. Korinther 5, 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. An der Stelle darf man Jesus ruhig beim Wort nehmen. Er hat gesagt, das Alte hat sich verabschiedet durch meinen Tod und meine Auferstehung. Auch in deinem Leben hat sich das Alte verabschiedet. Leb deshalb nicht mehr in dem Alten, das dein Leben ruinieren möchte, sondern streb nach diesem Neuen. Sprich mit Jesus darüber. Jesus, du hast gesagt, da gibt's Neues in meinem Leben, völlig rund erneuertes. Dieses Wort von der Bedeutung her im Griechischen sagt, dass es was vorher nie Dagewesenes ist, in diesem Sinne neu. Und wenn das so ist, Mensch, muss ich sagen, Jesus, wo ist das? Lass es in mir wirken und wirksam werden, damit das Alte nicht mehr die Kraft hat. Eine dritte Errungenschaft ist Heilung. Neben wichtigen Bibelstellen, wie zum Beispiel Psalm 103, die ersten 5 Verse, werden wir nachher auch beim Abendmahl zitieren, Jesaja 53, hat auch der Apostel Petrus ganz wichtige Sätze dazu gesagt. Wiederhole ich für mich immer wieder, ich finde es so, so wichtig, was er gesagt hat. Und es steht ja auch im Neuen Testament. Manche sagen ja immer, Jesaja 53, Psalm 103, das ist doch Altes Testament. Hier ist Neues Testament. Der unsere Sünde selbst hinaufgetragen Holz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Wenn es hier um Heilung geht, dann spielt das Wort und im griechischen Urtext und auch seine Zeitform eine ganz, ganz große Rolle. Es ist zum Beispiel ganz wichtig, dass es sich hier eindeutig um körperliche Heilung handelt, von dem Petrus spricht. Manche Theologen und Verkündiger haben versucht, dieses Heil geworden als so einen geistlichen Zustand oder als einen geistlichen Vorgang darzustellen. Also so nach dem Motto, Petrus hat gesagt, dass so dein Geist und deine Seele heil geworden sind und dass das auch irgendwie fortschreitet. Wenn das aber wirklich so gedacht gewesen wäre von Petrus, dann hätte er andere Worte verwendet, hat er aber nicht. Es geht eindeutig um körperliche Heilung hier in diesem Zusammenhang. Und das ist wichtig. Und dann stehen diese Worte in einer Zeitform, in einem Zusammenhang, der besagt, diese Handlung war in der Vergangenheit einmalig und ist abgeschlossen. Diese Zeitform gibt es in der deutschen Sprache überhaupt nicht. gibt es nur in der griechischen Sprache. Vielleicht hat Jesus auch deshalb sich diese Sprache rausgesucht. Schade, dass wir halt eine andere sprechen, aber okay. Es gibt ein paar, die es lesen können und die uns dann ja auch sagen können, was sie bedeuten. Es heißt, es war einmalig, dieses Heilwerden, und ist abgeschlossen. Das heißt, ich stehe heute vor euch als einer, der am ganzen Körper geheilt wurde. Vorbei. Abgeschlossen. Und ich persönlich, ich lasse mir das auch nicht nehmen. Und deshalb stehe ich regelmäßig vorm Spiegel, möglichst ohne Brille, dann sehe ich mich nicht, aber dann kann ich wenigstens zu Jesus sagen, in deinen Wunden bin ich geheilt. Und das gilt, weil er es gesagt hat. Und sein Wort ist Wahrheit. Natürlich steht dem gegenüber auch das, was wahr ist. Die Realität des Lebens. Nämlich, dass vielleicht in dem Moment, wenn ich sage, gerade die Gelenke schmerzen. Und wenn man so in meinem Alter, ich hatte vor kurzem Geburtstag, da sagt man ja, du kommst jetzt in das metallene Zeitalter. Das kennt ihr ja, ne? Silber in den Haaren, Gold in den Zähnen, Blei in den Gelenken. Das metallene Zeitalter. Okay, das ist die Realität des Lebens. Ja, das ist das, was wahr ist. Aber es ist nicht die Wahrheit. Das ist ein Unterschied. Und das ist für mich wichtig. Wahrheit ist, dass ich am Kreuz von Golgatha ein für alle Mal geheilt wurde. Und das lasse ich mir nicht nehmen. Jesus sagt zu mir, und ich sage es zu jedem Einzelnen von euch heute Morgen, Jesus sagt, durch meinen Tod am Kreuz bist du geheilt. Das steht da, sag nicht ich. Und ich sage dazu, danke Jesus, ich nehme das für mich an. Ich empfange das für mich. Und so lebe ich nicht in so einer blinden Schwärmerei, sondern ich stehe mit beiden Beinen auf der Erde. Und in dem Moment, wenn ich es ein bisschen so mache, dann merke ich auch, dass ich welche habe. Aber ich sag's und ich stehe dazu. Zu der Wahrheit, die Jesus gesagt hat. Und ich empfehle euch, das auch zu tun. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr erleben, wie sich diese heilende Kraft auch Raum verschaffen kann in eurem Körper. Ich erlebe das an den einen oder anderen Stellen. Und ich habe es erst vor kurzem zu jemandem gesagt, ich werde mit diesem Glauben an diese Wahrheit nicht aufhören, bis die Goldzähne weg sind, die Brille unten ist, alle Gelenke wieder fit sind und ich springen kann wie ein junger Hirsch. Vorher gebe ich nicht auf, weil Jesus es gesagt hat. Nicht, weil ich es irgendwie so verstanden habe in seinem Wort, sondern weil er gesagt hat, du bist geheilt, er hat es gesagt. Und dann höre ich nicht auf und wenn ich dann irgendwann einmal sterben sollte, gut, dann war es so. Aber diese Wahrheit wird dadurch nicht aufgelöst. Also ganz, ganz wichtig, dass wir der Wahrheit glauben, denn der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Auch die Krankheit. Wir gehen weiter zur nächsten. Nicht minder starken Errungenschaft des Kreuzes. Ihr findet sie im Brief des Paulus an die Christen in Kolosse. Dort schreibt er, auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt war, den bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr euch überlegt, was aufgrund dessen, was Adam und Eva so getan haben, aus den Plänen Gottes geworden ist, dann ist es atemberaubend, dass Gott nicht einfach nur sauer ist auf die Menschen. An anderer Stelle schreibt Paulus, dass Gott diese Versöhnung durchgezogen hat, obwohl es die Menschen überhaupt nicht interessiert hat. Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als es uns völlig egal war, ob Jesus uns erlösen möchte oder nicht. Da hat er es getan. Und das macht es noch viel schöner. Ich freue mich sehr darüber, dass Gott mich nicht hat hängen lassen, sondern dass er mich erlöst hat, dass er mich versöhnt hat. Und damit ist ja noch nicht genug. Er arbeitet sogar noch daran, wie es hier heißt, mich heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht zu stellen. Und da ist ihm nichts zu viel. Das ist herrlich. Und das führt mich fast nahtlos zur nächsten Errungenschaft Jesu, die im sogenannten hohen priesterlichen Gebet Jesu zu finden ist. Ein ganz intimes Gebet. Viele Kirchenväter haben sich gar nicht getraut, es auszulegen, weil sie sagten, das ist so privat. Das ist so intim zwischen Jesus und dem Vater. Johannes 17 ist darin zu lesen, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Jesus und der Vater bilden eine absolute Einheit. Da passt kein Blatt Papier dazwischen. Jesus hat mal gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. So eins. Totale Einheit. Könnt ihr euch vorstellen, dass das zwischen Menschen in der Gemeinde auch so ist oder sein kann? Jesus hat es möglich gemacht. So sind wir untereinander mit dem Vater so eins, wie Jesus mit dem Vater eins ist. Wow. Ich finde es stark. Das ist und bleibt mein Gebet für uns, auch als Gemeinde. Jesus, macht es noch mehr. Lass es noch mehr sichtbar machen, dass wir so eins sind untereinander, wie du mit dem Vater eins bist, damit du groß gemacht wirst. Das ist wirklich, wirklich klasse. Das geht jedoch nur, wenn das stattfindet, was der alttestamentliche Prophet Hesekiel spricht. Dass es nämlich zu einer praktischen Runderneuerung der wichtigsten Bauteile unseres Lebens kommt. Wenn sich das Herz und der Geist des Menschen nicht verändern, wird es keine Einheit geben. Hesekiel 36. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die meinem Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Wie kann das vonstatten gehen? Wenn du es zulässt. Das ist wichtig. Du kannst diese absolute Veränderung selbst nicht herbeiführen. Ich glaube, das wird in diesen Worten auch deutlich, dass er es macht. Aber du kannst es verhindern. Du kannst es verhindern, wenn du bewusst an deinen alten Denkweisen festhältst, so nach dem Motto, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wenn du deine Herzenshaltung, deine Gewohnheiten festhältst, dann wird auch das Herz das alte bleiben. Und der Geist wird nicht erneuert werden können. Nicht, weil Gott es nicht könnte. Er könnte dich in alle Einzelteile zerlegen und dich mit völlig neuen wieder zusammenbauen. Mensch, er hat den Menschen erschaffen aus dem Nichts. Also er könnte das, wenn er wollte. Aber genau das ist der Knackpunkt. Er hat den Menschen zu seinem Bilde geschaffen. So können wir das nachlesen in 1. Mose 1, 27. Selbstständig denkende und handelnde Wesen. So hat er es gewollt. Und so hat er es gemacht. Wäre das nicht so, hätte es den Sündenfall nicht gegeben. Hätte Gott kurz an den Marionettenfaden gezogen und die Eva wäre gar nicht an die Frucht hingekommen, ne? Dann hätte es das nicht gegeben. Aber das bedeutet, dass Gott sich niemals in den Willen und die Vorstellungen eines Menschen einmischen wird. Ja, er gibt uns immer wieder einen direkten Hinweis auf das, was gut für uns wäre. In seinem Wort, durch andere Menschen oder was auch immer. Sonst hätten wir ja auch niemals die Möglichkeit gehabt, uns für ein Leben mit Jesus zu entscheiden. Das können wir ja auch nicht von uns selbst. Aber er wird niemals einen Menschen zu etwas zwingen, was dieser Mensch nicht will. Das wird er nicht tun. Und wenn wir dann hinsitzen und sagen, ja, Jesus wird es schon machen mit unserem Leben und mit unserer Gemeinde. Und nein, wird er nicht. Nicht, weil er es nicht kann, sondern weil er will, dass du es willst und dass du es machst. Weil er dich nicht zwingt. Er wird schon anders machen, manches. Aber wir müssen mitmachen, mitspielen. Also er wird nicht zwingen. Wenn du also an deinen alten Herzensdenk und was weiß ich was für Handlungsweisen festhalten willst, dann wird es nicht zur Erneuerung kommen. Nebenbei bemerkt, das ist für mich einer der Gründe dafür, warum es in manchen Gemeinden einfach nicht zu dieser Einheit kommt. Jeder hält stur an seinem Denken fest und lässt sich einfach nichts sagen. Die nächste Errungenschaft verbirgt sich hinter einem großartigen Begriff, Gerechtigkeit. Das ist etwas, nach dem wir Menschen uns sehnen. Gerechtigkeit. Aber ich glaube, unter uns Menschen wird es das nicht geben. Also von uns Menschen aus. Aber damit ist die Hoffnung nicht verloren. Paulus hat in die Christen in Korinth geschrieben, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit oder eine Art von Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Da haben wir es. Es kann Gerechtigkeit geben. Sogar eine Gerechtigkeit, die vor Gott Geltung hat. Aber die gibt es nicht einfach so, obwohl wir sie uns auch nicht verdienen können. Sie ist was Besonderes. Es ist eine Gerechtigkeit, die mit Gott selbst verbunden ist, wobei wir wieder bei der Einheit wären. Also diese Errungenschaften sind nicht voneinander abgekoppelt, so ein Regal voll und da kann man sowas aus, die sind alle miteinander verbunden, in irgendeiner Art und Weise. Wir können diese Gerechtigkeit nur leben, wenn wir in ihm sind. Wenn du also bereit bist, dich mit Haut und Haaren auf Jesus einzulassen, voll und ganz, dann wirst du in eine Art von Gerechtigkeit gehüllt, die seinesgleichen sucht oder ihresgleichen auf Erden sucht. Es ist die Gerechtigkeit, die vor Gott absolute Geltung hat. In Jesus gibt es keine Verdammnis. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Auch dann nicht, wenn ich in Sünde gefallen bin. Wenn ich mich nicht bewusst von Jesus lossage, bleibe ich in ihm und er in mir. Und damit bin ich rund um die Uhr in einem Stand von Gerechtigkeit, der vor Gott absolute Gültigkeit hat. Ich bin nicht mehr im Stand des Gerichtes Gottes, wo ich schuldig bin, sondern ich bin gerecht gesprochen in Jesus Christus. Das ist was, was seinesgleichen sucht. Diese Gerechtigkeit gibt es auf Erden nicht, sondern nur in Verbindung mit Jesus. Und deshalb berufe ich mich auch immer wieder auf diese Gerechtigkeit. In meinem Leben geht doch auch was schief, das eine oder andere. Und dann stehe ich hin und sage, nein, Teufel, du redest mir jetzt nicht ein, dass ich von Jesus weg bin. Du redest mir jetzt nicht ein, dass ich verdammt bin, dass ich blöd bin und dass ich zu dumm bin, mein Leben zu regeln. Du redest mir das jetzt nicht ein. Nein, in Jesus Christus bin ich die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Amen. Punkt. Und das gilt. Genauso wie ich sage, in deinen Wunden bin ich geheilt. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Ich sitze mit Christus an der rechten Seite Gottes. Habt ihr euch das schon mal vorgestellt? Ich bin in Christus und Christus in mir. Und wo ist Christus jetzt? Laut der Heiligen Schrift sitzt er zur Rechten des Vaters. Wo sitzt dann ich? Könnt ihr für euch selbst mal durchdenken. Ihr sitzt da ja auch. Nicht nur ich. Also, ich finde das toll. Ich bin gerecht gesprochen in Christus. Und glaub mir, das ist jetzt nicht nur irgendwelches leeres Gerede von einem naiven Frömmler. Vielleicht spürt ihr die Kraft Gottes in diesen Worten. Die Kraft, die ich ihnen nicht verleihen kann. Die einfach in diesen Worten sind. Also, ich kann euch nur raten, stellt euch auf diese Errungenschaften des Kreuzes. Das wird Freude und das wird Frieden in euer Leben bringen. Und euch Gott in einer Weise näher bringen, wie ihr sie bisher nicht gekannt habt. Ja, es kostet Überwindung, diese Worte auszusprechen. Immer wieder, klar. Hinzustehen und zu sagen, Jesus, ich bin geheilt in deinen Wunden. Ja, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Aber stellt euch drauf und ihr werdet sehen, es macht was mit euch und es verändert euch. Ich sage diese Beispiele aus meinem Leben auch, weil es eine weitere Errungenschaft gibt, mit der wir einander helfen können, im Glauben zu wachsen. Jesus ähnlicher zu werden. Paulus schreibt Timotheus war nicht irgendwer, das war ein Apostel. Timotheus war ein Gemeindeleiter. Und er war ein Schüler und Mitarbeiter des Paulus. Paulus war sein Mentor. Und dem schreibt er, und darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten zum ewigen Leben. Also ich habe schon so oft gehört, dass Christen gesagt haben, oh, ich taug nicht als Vorbild. Ich habe so viele Fehler und Schwächen. Das führt die Menschen nur in die Irre. Aber glaubt ihr wirklich, dass Paulus ohne Schwächen war? Da müsst ihr mal den 2. Korintherbrief lesen. Da spricht er über seine Schwächen. Der weiß das sehr wohl. Der weiß, dass Menschen Schwächen haben. Und dennoch fordert er an anderer Stelle seine Mitarbeiter dazu auf, auch Vorbild zu sein. Warum tut er das? Wo wir doch alle Schwächen haben. Weil Jesus es möglich gemacht hat, dass wir einander Vorbild sein können. Das ist eine grandiose Errungenschaft, die es uns möglich macht, voneinander zu lernen. Ich sage es immer wieder, ich möchte von anderen Menschen lernen. Ganz egal, welche Schulbildung sie genossen haben, wo sie gerade im Leben stehen. Manche sagen, na ja, ich kann ja wenigstens noch als schlechtes Vorbild dienen. So ein Quatsch. Nein, wir können voneinander lernen, wirklich. Und lasst uns einander die guten Dinge im anderen suchen und finden. Und sie dann einander verraten. Verpetzt den anderen, indem man sagt, oh, guck mal, bei der oder bei dem, da habe ich das und das Gutes gesehen. Hast du das auch schon mal gesehen? Hast du gesehen, was die kann oder was der kann? Oder lass uns doch mal so petzen. Was meint ihr, was das mit uns macht? Und so können wir lernen, voneinander lernen. Man kann tatsächlich viele gute Dinge von Menschen lernen. Ich habe schon ganz viel von Menschen gelernt und ich möchte das auch. Aber wichtig ist, dass du dabei Korrektur und lernbereit bist. Wenn du hinstehst und sagst, ja, ich könnte von dem schon lernen, aber was kann man von dem schon lernen? Da merkst du schon, boah, dieser Mensch wird nichts lernen. Stolze Menschen werden von anderen nichts lernen. Weil sie immer denken, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und sie sind deshalb auch kein gutes Vorbild. Und ich glaube, in letzter Konsequenz werden sie nicht von den Errungenschaften des Kreuzes profitieren können, wenn sie nicht lernbereit sind. Und jetzt kommen wir zu einer Errungenschaft des Kreuzes, die nicht unumstritten ist. Dazu lese ich zunächst den Bibelvers aus 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Nein, ich werde jetzt nicht hinstehen und behaupten, dass alle Christen steinreich sein müssen. Wohlstandsevangelium gibt's im Neuen Testament nicht, aber ich werde diesem Bibeltext auch keine Gewalt antun, indem ich behaupte, oh, dort geht's nur um eine innere Haltung. Das stünde der Bedeutung der griechischen Worte im Urtext total entgegen, denn hier geht's tatsächlich um Geld, um Finanzen, Kohle, Asche, Schotter, egal wie ihr dazu sagen wollt, es geht um Finanzen an dieser Stelle. Jesus war im Himmel reich. Er hatte alle Ressourcen des Himmels zur Verfügung und die hören, glaube ich, niemals auf. Und dann wurde er arm, weil er runterkam zu uns. Weil im Vergleich zu dem, wenn du unendliche Ressourcen hast und du kommst auf die Erde, bist du ein armer Mensch. Und Jesus wurde so einer. An einer Stelle heißt, er hat noch nicht mal einen Ort, wo er sein Haupt hin, das heißt, er hat kein Haus oder so. Ja. Versorgt war er. Da heißt an einer Stelle, dass er reiche Leute um sich herum hat, hauptsächlich Frauen. Denke ich, Mensch, diese Männer, wo waren sie bloß? Die Frauen haben ihm das Geld gegeben, Mann, oh Mann. Okay, aber das nur nebenbei. Ja. Auf jeden Fall hat er durch diesen mutigen Schritt aus der Himmelswelt es auf Erden möglich gemacht, dass seine Kinder materiell reich werden können. Was? Oh, danke, jetzt kann ich wieder ruhig schlafen. Okay. Also wie man das auch sieht, auf jeden Fall hat Jesus in Johannes 10, Vers 10 gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Egal, wer es verdient. Und das führt uns zur nächsten Errungenschaft des Kreuzes, die sich nicht nur auf die Hoffnung im Anschluss an das irdische Leben bezieht, sondern wir haben die Hoffnung auf ein gutes Leben in dieser Welt, weil Jesus es uns zugesagt hat. Habe ich ja gerade gesagt, ne? Johannes 10, Vers 10. Und wir haben eine grandiose Hoffnung, die über das Leben hinausgeht. 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Lasst es mal auf euch wirken, indem ihr das zu Hause nochmal lest. 1. Petrus 1, Vers 3. Kann man sich leicht merken. 112 ist Feuerwehr, 113 ist Petrus. Ja? 1. Petrus 1, Vers 3. Ganz, ganz wichtig. Leben ist kein Praktizieren einer toten Religion, Leben mit Jesus. Es ist Beziehung zum Erlöser, Heiler und Befreier, die weit über das Leben hinausreicht. Und dass dies so ist, zeigt auch diese Errungenschaft des Kreuzes, von der sich Sarah zum Beispiel letzte Woche so toll gesprochen hat, hat uns da Beispiele gegeben von Gottes Versorgung. In 2. Petrus 1, 3 kann man auch etwas darüber lesen. Man liest da leicht über die wichtigen Dinge hinweg, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient. Damit sollten deine Sorgen am Ende sein, die du dir selbst machst. Wenn Jesus alles sagt, der kann sich noch an, ja gut, ich weiß nicht, wer da war bei der Predigt, wo ich das so betont habe. Wenn Jesus alles sagt, was meint er dann? Alles. Alles. Aber das ist dir geschenkt durch Erkenntnis. Wenn du das also heute hörst, alles, und sagst, oh, das ist so viel, aber klingt gut, okay, da hinten im Hirnstübchen hat es eine Schublade, die mache ich auf, da werfe ich es rein, zu, tschakka, abgehakt, zur Kenntnis genommen, schön. Lass es tiefer gehen. Bewege es, was dir noch einfällt zu Hause. Man kann ja auch eine CD mitnehmen. Die Uschi ist ja so frei und macht sie für uns. Ja, ja. Schüttel mit dem Kopf. Könnt ihr nachher mitnehmen, nochmal nachhören, damit es zur Erkenntnis wird. Wenn es von da nach da kommt, dann wird es zur Erkenntnis und dann macht es was mit dir. Und dann verändert es dich. Und das wird dich dann zur letzten Errungenschaft führen, die ich heute für euch bringe. Wenn du tief in deinem Herzen erkannt hast, dass du rundum von Jesus versorgt bist, dann kommt Friede. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Diesen Worten möchte ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Sie sprechen absolut für sich, wenn es darum geht, um die Sorgen, die wir selbst produzieren. Wir sollten alles in die Hände Gottes legen, der sich dafür verbürgt hat, sich darum zu kümmern. Und der gesagt hat, ich belohne das mit meinem Frieden, der die Vernunft übersteigt. Das waren sie. Kurz und knapp, 12 Errungenschaften des Kreuzes. Oh, mir wäre noch ganz viel dazu eingefallen, aber okay. Die kommen uns als Kindern Gottes, als Töchtern und Söhnen Gottes zugute. Hat das was mit euch gemacht? Also bei mir rauscht es im Herzen immer noch, wow, 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 das ist so fantastisch und das ist ja noch lange gar nicht alles gewesen. Ich habe ja nur 12 rausgepickt. Lest mal die Bibel durch und schaut nach, da ist eine Menge drin und das ist alles Wahrheit. Das ist ganz, ganz wichtig. So, und damit lasst uns zurückkehren zu dem Gedanken über das Abendmahl, mit dem ich eingestiegen bin. Da hat mich Folgendes beschäftigt, denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet. Also unwürdig das Abendmahl einnehmen, heißt für mich, dass ich es feiere, ohne die Errungenschaften des Kreuzes zu würdigen. Und das tust du, wenn es beim Abendmahl nur um deine Sünde geht und um deine Probleme und um deine Sorgen und um deine Beziehungen mit anderen Menschen. Meine biblischen Lehrer, die haben mir in meiner Kindheit und Jugend immer wieder gesagt, hey, du musst dir vor dem Abendmahl deiner Sünden bewusst werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann musst du sie mit Gott bereinigen. Auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz wichtig. Mir wurde gesagt, du musst vor dem Abendmahl deine Beziehungen mit den Menschen in Ordnung bringen, sonst kannst du es nicht. Und noch manch anderes. So wird dieses unwürdig an manchen Orten bis heute ausgelegt. Aber das würde bedeuten, du kannst es niemals einnehmen. Niemals. Also mir ist da so ein nettes Beispiel eingefallen. Überleg mal, nachher kommt das Stückchen Brot zu dir. Dann hast du es in den Händen. Und in dem Moment, wenn du es zum Mund führst, fällt dir dieser Idiot von Nachbar ein, der dir gerade einen Apfel in deinen Garten geschmissen hat, den du da nicht wolltest. Was ist dann jetzt passiert? Du kannst Brot zurückgeben. Wenn es um meine Sünde geht beim Abendmahl, kannst du es zurückgeben, weil das ist ja jetzt gerade nicht erledigt. Dann musst du warten, bis du das klargekriegt hast mit Gott und vielleicht noch mit deinem Nachbarn und dann vielleicht wieder, wenn dir dann nicht wieder was dazwischen kommt. Sonst geht's nicht. Wenn du allerdings längere Zeit über das nachdenkst, was Jesus wirklich gesagt hat, dann wendet sich das Blatt. Jesus hat damals gesagt, das tut zu meinem Gedächtnis. Das ist wichtig. Das heißt, es geht gar nicht um deine Sünden. Es geht nicht um deine Beziehungen. Es geht beim Abendmahl nicht um uns Menschen. Beim Abendmahl, ich sage das bewusst so, geht es nicht um uns Menschen. Es geht um Jesus. Es geht um das, was Jesus am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat. Es geht beim Abendmahl darum, das zu ehren, was Jesus getan hat. Es geht um die Errungenschaften, die von Jesus am Kreuz auf Golgatha möglich gemacht worden sind. Versucht euch zu erinnern, Jesus hat das Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert. Wer war denn da dabei? Nicht auch Judas? Der war doch auch dabei. Judas. Der Mann, der Jesus verraten hat, verkauft hat, der so viel Platz in sich hat, dass der Teufel in ihn fahren konnte. Also nach meinen früheren Maßstäben, absolut unwürdiger Mensch, der hätte von mir das Abendmahl nicht gekriegt. Damals. Aber Jesus hat damals auch diesem Judas, einem Dieb und Verräter, das Brot und den Wein zu seinem Gedächtnis gegeben. Darum ging's. Es geht nicht um uns, wenn wir das Abendmahl feiern, auch wenn wir nicht unbeteiligt sind, natürlich. Es ging damals und es geht heute bei unserem Abendmahl nicht um das, was wir getan oder gedacht haben, sondern um das, was Jesus getan hat. Für manchen ist das vielleicht überraschend anders, aber ich kann es aus der Schrift nur so sehen. Es geht beim Abendmahl nicht um mich, sondern allein um Jesus, von dem gesagt ist, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und damit kannst du auch alle Menschen zum Abendmahl einladen. Erzähl den Menschen, was Jesus am Kreuz auf Golgatha für dich getan hat. Erzähl ihnen davon. Und dann feier das zusammen, wie ein Fest. Jesus hat uns erlöst, befreit und geheilt. Das können wir feiern, zusammen, im Abendmahl. Es ist doch grandios, was Jesus getan hat. Und genau das wollen wir feiern, wenn wir das Abendmahl einnehmen. Also wenn ihr in Zukunft oder auch nachher, jetzt dann gleich im Anschluss werden wir das Abendmahl feiern, das Abendmahl einnimmt, dann macht euch in dem Moment keine Gedanken um eure Sünden, um eure Beziehungen, sondern würdigt das, was Jesus getan hat, indem ihr an Jesus denkt. Damit habe ich nicht gesagt, dass es egal ist, dass wir in Sünden, ob wir in Sünden leben oder nicht. Das habe ich damit nicht gesagt. Sünde bleibt Sünde. Sie hat Jesus das Leben gekostet. Das ist kein Kavaliersdelikt. Und Beziehungen und Konflikte, die müssen in Ordnung gebracht werden, natürlich. So viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden, heißt es an anderer Stelle. Ganz klar. Aber wenn wir Abendmahl feiern, in diesem Moment, wenn wir Abendmahl feiern, dann geht's nicht um uns. Sondern wir feiern das Abendmahl im Gedenken an Jesus und an das, was er für uns getan hat. Und dann tun wir es einfach, wie im Psalm 40, 17 beschrieben ist. Lass deiner sich freuen und fröhlich sein, alle, die nach dir fragen. Und die dein Heil lieben, lass alle Wege sagen, der Herr. Das steht in der Lutherbibel in Großbuchstaben, weil dahinter das Wort Jahwe steht. Jahwe, der Gott des Bundes, der gesagt hat, ich bin, der ich bin. Jahwe sei hochgelobt. Amen. Amen.